Ja. Wir sind im Advent, wie ihr gemerkt habt, drei Kerzen brennen und sind in dem Adventskapitel oder den beiden Adventskapiteln und Weihnachtskapiteln in der Bibel schlechthin, Lukas 1 und Lukas 2. Und ich freue mich, dass ich endlich mal einen Predigttext aus Lukas 1 oder 2 bekomme, weil diese Texte so groß sind, so wunderbar. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, wenn ich uns den heutigen Predigttext lese, aus Lukas 1, ab Vers 67. Da war eben die Rede davon, dass dieses Kind dem Zacharias und der Elisabeth geboren worden ist. Und jetzt heißt es, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sich seines Volkes angenommen und ihm Erlösung verschafft und uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause Davids, seines Knechtes, wie er es versprochen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her, uns zu retten vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Barmherzigkeit zu erweisen unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu gewähren, dass wir, errettet aus der Hand der Feinde, ihm ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und seine Wege zu bereiten, Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volk durch die Vergebung ihrer Sünden, aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres Gottes, mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will, um zu leuchten denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um zu lenken unsere Füße auf den Weg des Friedens. Dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir haben ja drei Kinder, meine Frau und ich. Und einmal hatten wir ein Christkind an Weihnachten. Unser Daniel hat, wo sind wir denn gerade? Heute ist der 17. Morgen hat Daniel Geburtstag, am 18.12. Und am 23.12. kam er aus dem Krankenhaus. Und da hatten wir dieses Neugeborene an Weihnachten. Und das war was ganz Besonderes. Und jetzt haben wir hier ein Neugeborenes, den Johannes, später Johannes der Täufer, der Jesus den Weg bereitet, der vor Jesus vorausgeht. Und der Zacharias hat dieses Neugeborene vor sich und spricht das, was wir eben gehört haben. Prophezeit das, was wir eben gehört haben. Da ist das Neugeborene. Und Gott gibt diesem Zacharias solche Einblick in seine Pläne, was er vorhat, dass man einfach nur staunen kann. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch erstmal, dass jeder für sich staunt und wir 3-4 Minuten Ruhe machen, wenn du bitte die nächste Folie einblendest, die ihr eure Bibeln habt. Natürlich in eure Bibeln schauen, diesen Text. Ansonsten ist hier ein Auszug des Textes. Das sieht der Zacharias in seinem neugeborenen Sohn. 3-4 Minuten der Stille. Überlegt, was dieser Text für euch auch heißt. Herr Jesus, ich kann nur staunen über dich, was da angekündigt wird, was du, der du vor 2000 Jahren geboren wurdest, als Neugeborenes, alles bringst und was der Zacharias schon voraussehen darf. Wir möchten dich bitten, dass du uns segnest, Herr. Amen. Eigentlich könnte man jetzt Schluss machen. Weil wenn Gott jetzt zu jedem von euch geredet hat, dann würde ich am liebsten hören, was euch Gott gesagt hat und würde da gar nicht reinreden wollen. Aber ich möchte euch doch in den Text hineinnehmen, was mir der Text sagt. Das ist meine Aufgabe. Aber heute fällt mir das schwer. Am liebsten würde ich jetzt diese Stille einfach lassen und wir gehen jetzt nach Hause und haben diese Stille die ganze Woche. In einer Woche ist Weihnachten und gehen so auf Weihnachten zu. Machst du die nächste Folie, bitte? Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte. Das ist so ein Höhepunkt, wie dieses Neugeborene, eine wunderbare Geburt, Elisabeth und Zacharias waren ja schon alt und kinderlos, da vor dem Zacharias liegt und er in diesem Kind sieht Gottes große Heilsgeschichte. Gottes große Barmherzigkeit, seine Pläne werden jetzt umgesetzt. Da wird der Retter geboren und dieses Neugeborene, wenn es einmal groß ist, wird vor dem Herrn vorausgehen. Da weissagt oder prophezeit der Zacharias im wahrsten Sinne des Wortes prophezeien, etwas voraussagen. Und ich staune, wie er darauf kommt. Wie kann ich denn in einem neugeborenen Kind sehen, was Gott mit diesem Kind vorhat? Das schenkt Gott. Das ist Prophetie. Gott lässt voraussagen. Aber Prophetie ist auch im Namen Gottes in die Situation hineinsprechen. Da ist die Rede davon, das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein helles Licht. Ja, da ist so Finsternis da und da braucht dieses Volk Hoffnung. Und da zeigt Gott dem Zacharias, das habe ich vor. Nicht in 2000 oder 5000 Jahren, sondern jetzt. Da ist der Johannes geboren, in wenigen Monaten wird Jesus geboren. 30 Jahre später geschieht 35 Jahre später in etwa geschieht das Größte, was geschehen ist, der Sieg Jesu am Kreuz auf Golgatha und die Auferstehung Jesu. Und all das sieht Zacharias hier und prophezeit. Und ich finde es so faszinierend, dass Gott schon bevor sein Sohn geboren wird, uns Menschen nicht im Unklaren lässt, was er vorhat. Im Alten Testament steht, ich habe Gedanken des Friedens. Ich habe Gedanken des Friedens. Und da nimmt uns Gott durch den Zacharias hinein. Die nächste Folie bitte. Der erste Punkt heute Morgen ist ein Lobpreis Gottes für das Kommen des Messias. Der Zacharias bricht in Lobpreis aus, in Jubel aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sich seines Volkes angenommen und ihm Erlösung verschafft. Lobpreis, gepriesen. Also wörtlich heißt das, Gutes sagen. Gutes sagen. Da muss ich an meine Worte denken, wie viel Gutes ich sage im Laufe eines Tages und wie viel Negatives. Frag meine Frau, die könnte euch da Listen geben. Manchmal ist die Liste mit dem Gutes sagen, auch mit dem Gutes sagen über Gott, erbärmlich kurz. Und die Klageliste, unendlich lang. Lobpreis, Gott ist gut, Gott ist barmherzig, Gott hat uns nicht aufgegeben, Gott hat etwas vor. Gott handelt, Gott ist gut. Gott hält Wort. Lobpreis. Eine Studentin hat mir mal vor einigen Jahren gewünscht, Thomas, ich wünsche dir fürs neue Lebensjahr, war zum Geburtstag, ganz viel Lobpreis jeden Tag. Das ist wunderbar. Jeden Tag ganz viel Lobpreis, weil Gott so gut ist. Es heißt in Psalm 72, gepriesen sei der Herr, Gott, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit und die ganze Erde werde voll von seiner Herrlichkeit. Das ist Lobpreis. Und das jeden Tag. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sich seines Volkes angenommen. Er hat sein Volk Israel nicht vergessen. Sie sind in Knechtschaft, mal wieder in Knechtschaft, unter die Römer. Sie sind in der Knechtschaft der Sünde. Sie sind in der Knechtschaft der Finsternis. Und wir lesen hier in Lukas 1 bei der Maria, gerade einige Verse vorne dran, da sagt Maria, hingesehen hat Gott auf die Niedrigkeit seiner Macht. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Heilig ist sein Name. Da ist dieses Mädchen, das durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist, dem eigentlich der Tod droht. Steinigung. Und sie sieht, wie Gott Mächtiges an ihr getan hat. Großes an ihr getan hat. Sie wird den Retter auf die Welt bringen. Das ist unfassbar. Gott hat sie nicht übersehen, sondern er hat sie auserwählt. Und wenn Gott sie dazu auserwählt hat, dann wird er das auch durchführen. Dann wird Gott zum Ziel kommen. Und er ist zum Ziel gekommen. Ich sagte eben, es ist nicht das erste Mal, dass Israel in Knechtschaft ist. Ich gehe jetzt zurück. Ägypten. Zweites Buch Mose, Kapitel 3. Da mussten sie Fronarbeit tun. Und die wurde immer härter. Und sie wurden geplagt von den Ägyptern. Und da heißt es, als Mose Gott begegnet, oder soll ich eher sagen, Gott dem Mose begegnet, 2. Mose 3, der Herr sprach zu Mose, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Kennst du das, wenn du so in der Finsternis bist und den Eindruck hast, Gott hat mich völlig vergessen? Und dann kommt Gott in deine, in meine Finsternis. Gott vergisst nicht. Gepriesen sei der Herr, denn er hat sich seines Volkes angenommen. Und er hat ihm Erlösung verschafft, steht hier, Erlösung. Ich habe hier stehen, Erlösung ist Befreiung von allen Bindungen, von aller Knechtschaft, von allem, was uns zurückhält, wirklich durchzubrechen zu einem Leben mit Gott. Unser Text endet im letzten Vers mit Weg des Friedens, Weg des Schaloms. Erlösung, ist euch aufgefallen bei den Liedern, die wir gesungen haben, wie oft da davon die Rede war, dass die Ketten, gesprengt sind, danke, gesprengt sind und ähnliches. Ja, Jesus kommt, um Ketten zu sprengen, um Erlösung zu schaffen, um uns frei zu machen von dieser Macht der Finsternis, der Sünde, des Satans und wir wirklich mit Gott leben können. Psalm 111, er hat seinem Volk Erlösung gesandt, seinen Bund auf ewig bestimmt. Heilig und furchterregend ist sein Name. Mir gefällt an diesem Vers, er hat seinem Volk Erlösung gesandt. Das ist genau die Situation, die wir hier haben. Als er Jesus schickt, da schickt er nicht nur jemand, der viel für uns tut, sondern er schickt den, der wirklich alle Ketten sprengt. Er hat uns Erlösung gesandt, nicht als Botschaft, sondern er kommt selbst. Das ist Chefsache. Offenbarung 1. Ihm, der uns liebt und uns durch das sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, der aus uns ein Königreich gemacht hat, eine Priesterschaft für Gott, ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Johannes 8, da sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, jeder, der tut, was die Sünde will, ist ein Sklave der Sünde. Und zwei Verse weiter, wenn also der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Erlösung. Deshalb ist Jesus gekommen und das sieht der Zacharias schon hier in diesem neugeborenen Johannes. Er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause Davids, seines Knechtes. Horn des Heils, Horn der Rettung. Weiß nicht, wer von euch auf den Ausdruck sogleich anspricht. Er ist etwas fremd. Ich finde den Ausdruck wunderbar. Horn, das steht für Stärke, für Kraft. Das gehört im alten Orient zum Stier. Und das ist so ein kraftvolles Tier. Horn. Da kommt ein Horn der Rettung, der mit Macht diese Rettung durchführt. Mit Macht. Ist ja auch kein Wunder. Wenn da richtige Ketten sind, dann muss ja Macht da sein. Dann eine richtige Kraft. Das ist ja nicht so eine kleine Kette, wo du deine Uhr oder was dran hast, die du eventuell zerreißen kannst. Das sind richtig dicke Ketten. Ich vergleiche es mal mit Ketten, wie ein Schiff festgemacht wird. Habt ihr mal solche gesehen? Da braucht es Kraft. Und das ist ein Horn des Heils im Hause David. Da wird ein mächtiger Retter, ein mächtiger König aus dem Haus Davids, aus der Nachkommenschaft Davids kommen. Und der wird uns frei machen. Das ist nicht der Johannes. Das kann nicht der Johannes sein. Denn der ist nicht aus dem Haus Davids. Seine Eltern sind aus dem Stamm Levi. Haus Davids ist der Stamm Juda. Der Löwe aus Juda. Das ist nicht der Johannes, das ist einer, sagt uns Johannes später, der größer ist als ich. Größer. Johannes 1 heißt es. Johannes antwortete, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Ich finde es so eindrücklich. Da jubelt alles dem Johannes zu. Da heißt es im Matthäus-Evangelium, ganz Jerusalem und Judäa strömt zu ihm hinaus, um ihn zu hören. Und er sagt, nee, da kommt einer nach mir, er ist schon da. Und ich bin noch nicht mal wert, ihm die Schuhriemen zu lösen, ihm die Füße zu waschen, ihm den geringsten Dienst zu tun. Denn der ist so viel größer. Das ist Jesus. Das Horn der Rettung aus dem Haus Davids. Jesus sagt in Matthäus 12, wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und seine Habe rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gefesselt hat? Dann erst wird er sein Haus ausrauben. Das ist eine interessante Sprache, die Jesus hier gebraucht. Er ist der Starke und er dringt in das Haus ein, eines Starken. Des Teufels. Und er bindet diesen Teufel. Und diejenigen, die bisher im Haus dieses Starken waren, die gebunden waren, die befreit er. Denn er sagt, mir ist alle Macht gegeben. Alle Macht. Das ist der Stärkere. Das ist das Horn der Rettung. Horn des Heils, da ist einer, der die Macht besitzt, auch meine Kette der Sünde in meinem Alltag zu zerreißen. Und wenn er sogar den Teufel binden konnte, dann wird er doch auch mit mir fertig und mit dir fertig. wie er es versprochen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Das ist nicht eine Predigt wert, sondern wir haben daraus, ist es gut ein Jahr her, ja, fast ein Jahr zu dem Thema gemacht, wie Jesus im Alten Testament vorausgesagt ist. Ja, Gott hat einen Plan und diesen Plan kündigt er an. Und es kommt genauso, wie er sagt. Auf Gott ist Verlass. Wenn Gott etwas zusagt, er hält es. Er ist treu. Es heißt in Römerbrief am Anfang im ersten Kapitel, das Evangelium, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften schon seit langem verheißen hat. So haben wir Stufen hier im Text. Stufen, wie Gottes Heilsplan aussieht. Im Alten Testament angekündigt. Zweite Stufe, Gott nimmt sich seines Volkes an. Er hat sein Volk nicht vergessen. Dritte Stufe, er schafft Erlösung, Befreiung. Vierte Stufe, Gott richtet ein Horn des Heils auf. Er schickt den Starken. Nächste Folie bitte. Warum kommt der Messias? Was ist das Ziel des Ganzen? Vers 71, um uns zu retten vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Das heißt, das ganze Alte Testament hindurch, das Thema, wann rettet uns Gott vor unseren irdischen Feinden? Das ist das Thema zur Zeit der Geburt des Johannes und der Geburt Jesu. Wann rettet uns Gott vor unseren irdischen Feinden? Wann wirft er die Römer aus dem Land? Wann befreist du uns, Herr? Und als Jesus gerade so zur Himmelfahrt ansetzt, Apostelgeschichte 1, fragen sie ihn, wann bringst du, wie heißt da wörtlich, das? Wann wirst du aufrichten das Reich für Israel? Was denke ich heute, wenn mir mal wieder einer an den Karren fährt? Herr, wann hilfst du mir gegen meine Feinde? Und wenn ich mich umgucke, wie wenig friedlich es gerade auf der Welt ist, Herr, wann sorgst du für Frieden? Das ist so eine drängende Frage. Das zieht sich durch die Psalmen hindurch. Und wir haben doch erst ein kleines Stückchen davon, was da steht. Rettung vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Ein wenig haben wir davon schon. Ist mir aufgefallen bei dieser Vorbereitung, dass Jesus selbst nicht in die Zukunft schaut, dass da mal ein Friedensreich kommt oder ähnliches, sondern dass es Jesus bei dem Punkt Rettung vor meinen persönlichen Feinden, vor denen, die mich hassen, um jetzt und hier und heute geht. Wenn er zum Beispiel von Feindesliebe redet, dann geht es um jetzt und nicht mal irgendwann später. Ich habe mich gefragt, bin ich jetzt gerettet aus der Hand derer, die mich hassen im Alltag? Kann ich jemand, der mich nicht nur so ein bisschen wehtut, sondern so richtig, kann ich da mit meinem Hass zur Liebe kommen, zu diesem? Kann ich ihm von Herzen Gutes wünschen von Gott her? Ist so schwer. Aber da fängt's an. Nicht erst später irgendwann mal ein irdisches Friedensreich, sondern hier und jetzt. Für mich ist sehr eindrücklich der erste Petrusbrief in sehr, sehr vielen Punkten. Einer davon ist 1. Petrus 2, Vers 23. 1. Petrus 2, 23, da wird uns Jesus vor Augen gestellt. Und da heißt es, er schmähte nicht, wenn er geschmäht wurde, er drohte nicht, wenn er leiden musste, sondern stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Wenn Jesus geschmäht wurde, und was hat man über ihn alles gesagt? Verrückt und durchgeknallt, und das war noch das Harmlosere. Dann gibt er das Gott in die Hand. Wenn er leiden musste, droht er nicht. Ich finde mich da so gut. Und ich merke, dass mir da noch so manches fehlt, bis ich sagen kann, ich bin, wie heißt es hier, gerettet aus der Hand aller, die mich hassen, die mir schlecht begegnen. Ich merke es an meinen Reaktionen. Sind dann glücklicherweise nicht so oft die Reaktionen nach außen, aber kennst du deine Reaktionen innen? Hier steht, Jesus ist gekommen, um zu retten vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, jetzt und hier und heute. Vers 72, Barmherzigkeit zu erweisen unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken. Auch das wäre mehr als eine Predigt wert. Das ist wie unsere Überschrift über unser Thema, das ist die Unterschrift unter Weihnachten, die Barmherzigkeit Gottes, die Güte Gottes, die Menschenliebe Gottes. Und die bleibt nicht im Himmel, sondern die wird jetzt wirksam. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Sein ureigenstes Wesen ist Güte, Barmherzigkeit, Gnade. Und die wird jetzt wirksam. Ja, müssen wir viel länger reden. Auch das nächste Vers, zu gedenken des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu gewähren. Da haben wir auch lange drüber geredet und es ist immer wieder staunenswert. Gott ist treu. Vers 74, dass wir errettet aus der Hand der Feinde ihm ohne Furcht dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Das ist eine der Stellen, wo am klarsten ausgedrückt wird, wozu Jesus auf diese Welt gekommen ist. Damit wir Gottesdienst tun können. Gottesdienst. Und damit ist offenbar nicht nur heute Morgen gemeint. Ich freue mich, mit euch zusammen zu sein. Das ist wunderbar. Hier steht, Gottesdienst ist, wenn wir ihm ohne Furcht dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen. Das ist sein Ziel. Das heißt in Genesis 3, da bin ich bei Adam und Eva, da ruft Gott den Menschen und spricht zu ihm, wo bist du? Und der Adam antwortet, ich habe deine Schritte im Garten gehört. Und dann, da habe ich mich riesig über dich gefreut, Herr. Ja. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt war und ich verbarg mich. Das ist genau das Gegenteil von dem, was da steht, oder? Genau das Gegenteil. Da habe ich Angst vor Gott. Da will ich mich vor Gott verstecken. Da fürchte ich mich vor Gott. Da weiß ich gar nicht, wie sehr Gott mich liebt und was er Großes getan hat. Und dass ich mich nicht im Busch verstecken soll, sondern ihm dienen soll und kann. Und dass das sein Wunsch ist. Es ist doch verrückt, sich vor Gott zu verstecken, mal abgesehen davon, dass es Unsinn ist. Aber sich vor Gott verstecken heißt, dass ich am Ziel Gottes und am Plan Gottes völlig vorbeigehe. Da ist Jesus eigentlich umsonst gestorben. Bringt nichts, hat nichts gebracht, ist verpufft. In Römer 8, Vers 15 steht, ihr habt doch nicht einen Geist der Sklaverei bekommen. Ihr seid doch keine Sklaven Gottes, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft, einen kindlichen Geist empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Gott dienen als sein Kind, zu wissen, wie sehr mich dieser Vater liebt. Das ist Gottesdienst. So haben wir Ziele des Heilsplanes Gottes. Rettung vor unseren Feinden, vor denen, die uns hassen. Zweites Ziel, Gott erweist seine Barmherzigkeit. Drittes Ziel, Gott hält den Bund und den Eid, den er Abraham geschworen hat. Und das Ziel des Heilsplanes Gottes, Gott dienen ohne Furcht vor ihm, aber in Gottes Furcht, in großer Ehrfurcht vor ihm. Nächste bitte. Merkt ihr eine Gewichtung? Jetzt erst kommt er zu Johannes. Also ich hätte über mein Kind gestaunt, dass dann mal noch ein Jesus hinterherkommt, das ist ja gut. Aber so ein Neugeborenes, wenn es mein eigenes ist, ist was Besonderes. Schon bei Zacharias finden wir das, was Johannes dann mal sagt. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Ja, es geht um Jesus, aber der Johannes ist nicht unwichtig. Und du Kind wirst, also der Johannes, mein Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volk durch die Vergebung ihrer Sünden. Der Johannes hat eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Prophet des Höchsten, der vor Jesus hergeht. Das ist am Ende des Alten Testaments angekündigt. Letztes Kapitel, Malachi 3, da heißt es, seht, ich sende meinen Boten und er wird den Weg freiräumen vor mir. Vor Jesus den Weg freimachen, dass er kommt. Und er wird das Herz der Vorfahren wieder zu den Nachkommen bringen und das Herz der Nachkommen zu den Vorfahren, damit ich nicht komme und das Land schlage mit dem Bann. Schöne Aufgabe oder nicht so schöne Aufgabe? Der Johannes hat die Aufgabe, vor Jesus herzugehen. Seine Botschaft ist, kehrt um, ändert euer Leben, tut Buße, lasst euch taufen. Und seine Botschaft ist, da kommt einer nach mir, der ist größer. Und da ist er schon. Ja. Und sie sollen sich bekehren. Die Herzen sollen bekehrt werden. Sie sollen umkehren zu Gott und sie sind erschüttert. Aber es hält nicht lange an. Schöne Aufgabe, ja. Und gleichzeitig furchtbare Aufgabe, weil sie nicht umkehren. An Johannes lernen wir auch, das Ganze ist kein Spiel. Hier steht, man kann es übersetzen, damit ich in Malachi 3, Vers 24, damit ich nicht komme, also wenn sie nicht ihre Herzen zueinander bekehren und das Land schlage mit der Weihe der Vernichtung. Weihnachten ist wunderbar. Und gleichzeitig ist es ernst, ja. Da ist ein Angebot, ein wunderbares Angebot, aber Gott ist kein Hampelmann. Das ist kein Spiel. Die nächste, bitte. Was ist das Ergebnis, wenn der Messias kommt? Aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres Gottes, mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will, um zu leuchten denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um zu lenken unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist das Ziel. Da ist Finsternis und jetzt kommt das Licht. Kennen wir alle, wir haben uns längst dran gewöhnt. Man drückt auf den Lichtschalter und es wird Licht. Wirkliche Finsternis sind wir kaum noch gewohnt. Wenn wir mal irgendwo auf dem Land draußen sind, vielleicht in den Bergen. Ich habe es mal sehr eindrücklich in Grelingen in Norddeutschland erlebt, wo es wirklich dunkel ist nachts. Wenn du wirklich nichts siehst und da durch die Gegend tappst, dann verstehst du besser, was es heißt, wenn hier steht, da kommt Licht. Und dann muss die Finsternis weichen. Das ist doch faszinierend. Die Finsternis hat keine Chance. Sobald das Licht kommt, ist die Finsternis weg. Das ist wieder dieser Stärkere. Das ist irdisch so, physikalisch so und das ist natürlich auch geistlich so. In Jesaja 60 heißt es, mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgestrahlt über dir. Denn sieh, Finsternis bedeckt die Erde und Wolkendunkel die Völker, über dir aber wird der Herr aufstrahlen und seine Herrlichkeit wird erscheinen über dir. Da ist die Rede, das Licht kommt. Es strahlt auf. hier in Vers 78, wie heißt es hier in der Übersetzung? Das aufgehende Licht. Das ist das Bild, das ist das Wort des Sonnenaufgangs. Da geht die Sonne auf. Hast du schon mal versucht zu verhindern, dass die Sonne aufgeht? Kann man nicht. Ich wünsche jedem von uns, dass dieses Licht jeden Tag als Herrlichkeit Gottes über deinem und meinem Leben scheint. Und dass es hell macht. Dass es leuchtet. So wie es im Johannesevangelium heißt, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wenn wir aber unseren Weg im Licht gehen, 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir unseren Weg im Licht gehen, wie er selbst im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wo führt das Ganze hin, dieses Leben im Licht? Das ist das, was ganz am Ende hier steht. Wünschst du dir auch so sehr, einen Weg des Friedens zu gehen? Ein Weg des Shalom, wie es auf Hebräisch heißt. Ein Weg, wo wir ohne Furcht dienen können, Gott dienen können in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wo wir wirklich erkannt haben, wie wunderbar dieser Jesus ist und was er getan hat. Wo dieses Licht über uns aufgegangen ist, aber nicht da oben stehen bleibt, hilft mir wenig, wenn die Sonne da oben ist und Wolken dazwischen sind und fast nichts durchkommt, sondern wo dieses Licht in dein und mein Herz gekommen ist, das wirklicher Shalom ist. Das heißt in Römer 5, die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen. Ich wünsche uns allen in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dass das jeden Tag Realität ist. Was ist das Ziel von Rettung? Was ist die Absicht Gottes? Und wie erlebst du, wie erlebe ich das jeden Tag? Lasst uns beten, wenn der Bitte dazu aufsteht. Herr, ich kann nur über dich staunen. Du hast dein Kommen ankündigen lassen, immer wieder, jetzt auch dann hier durch Zacharias. Du hast es durchgeführt, der Johannes ist vor dir hergegangen, du bist Mensch geworden, du bist ans Kreuz gegangen und du bist auferstanden, Herr, und du sitzt zur Rechten Gottes. Du bist deinen Weg gegangen, auf dich ist Verlass. Und dieses Licht aus der Höhe ist uns nicht fern, sondern es ist über unserem Leben aufgegangen und dein Licht in uns. Ich möchte dich bitten, dass du in meinem Leben, im Leben von jedem von uns, alle Ketten sprengst und dass wir uns deiner Heilung aussetzen und deiner Kraft aussetzen. Du kannst frei machen und du kannst uns heil machen. Dass wir wirklich zu einem Frieden kommen, zu einem Shalom, dass wir heil sind. Heile die Verletzungen, heile uns von der Sündenkrankheit und gib uns, dass wir jeden Tag wirklich ein Leben mit dir leben. Du bietest uns das an. Danke, dass du alles getan hast. Amen. Amen.